Also hallo Jana, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Kannst du vielleicht ganz kurz 2, 3 Sätze zu deinem Hintergrund sagen, deiner Person, was du so machst?
Ja, ich bin Jana Aljetz. Ich habe Politikwissenschaften studiert, mal vor einer ganzen Weile, und arbeite auch im politischen Bereich, so in NGOs in den letzten Jahren, und bin auch Yogalehrerin. Bin aber vor allen Dingen auch politische Aktivistin in der Klimagerechtigkeitsbewegung, vor allen Dingen zu Braunkohle und auch zu Mobilität und Verkehrswende.
Genau. Genau, und das war auch der Punkt, wie ich dich kennengelernt habe, erstmal nur schriftlich, weil persönlich lernen wir uns jetzt erst kennen. Ich habe einen Artikel gelesen in dem Magazin der Rosa-Luxemburg-Stiftung, den du geschrieben hast. Und da geht es darum, da sagst du, forderst du, dass wir eine feministische Verkehrswende brauchen. Das fand ich natürlich erstmal als Autogegnerin und Feministin ansprechend und dann aber auch sehr überzeugend in der Argumentation, und deswegen habe ich dich eingeladen. Und jetzt feministische Verkehrswende ist ja kein Begriff, den man so oft hört.
Leider noch nicht,
genau. Also was, ich kann mir vorstellen, dass viele sich erstmal fragen, was Feminismus und Verkehr oder Verkehrsplanung überhaupt miteinander zu tun haben.
Also ich habe ursprünglich auch über meinen letzten Job angefangen, mich mit der Mobilitäts- und Verkehrswende auseinanderzusetzen und vor allen Dingen auch mich mit Alternativen zu Autos auseinanderzusetzen. Und ich würde sagen, so ein feministischer Blick auf die Welt, der ist mir irgendwie schon immer eingeschrieben, der ist immer da. Und für mich war das dann eigentlich der logische Schluss, dass diese beiden Perspektiven eigentlich auch miteinander zusammenzubringen. Und ich war dann überrascht, auch wie viel das miteinander zu tun hat. Und ein feministischer Blick auf Stadtplanung, auf Verkehr, heißt für mich vor allen Dingen nicht mehr für Frauen zu denken, sondern eigentlich eine Mobilitätsgestaltung zu denken, die für alle da ist. Und über die feministische Kritik eigentlich zu erkennen, dass die jetzige Stadt- und Verkehrsplanung, das Mobilitätssystem, auf sehr wenige Menschen gut zugeschnitten ist und dabei sehr, sehr viele ausschließt und deren Bedürfnisse ignoriert. Und ja, man kann einfach sagen, mit Füßen trampelt oder eigentlich noch viel treffender, sie überfährt.
Ja. Ja, also genau, Feminismus ist ja, das finde ich gut, dass du das ansprichst, weil Feminismus klingt ja oft manchmal wie so ein Inselhobby oder als wäre das ein abgezirkelter Bereich, aber als das feministische Denken, es gibt ja eigentlich keinen Bereich, den man nicht feministisch denken
Absolut.
Sollte.
Ja.
Und das heißt, eigentlich ist ja alles von, egal über was man nachdenkt, es ist in allem drin. Es ist nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt in diesem Bereich beschäftige ich mich mit Feminismus oder lese die Theorie. Mhm. Ein Beispiel, das auch gleich aus dem Verkehr kommt und das aus einem Buch kommt, das du mir empfohlen hast, nämlich, ich muss kurz den Titel vorlesen.
Ja, unbedingt.
Von Caroline Criado Perez, Invisible Women. Und da geht's darum, dass es eigentlich einen Gender Gap in der Datenerfassung gibt. Also dass historisch kaum Daten von Frauen erfasst wurden. Und deswegen, wenn man sich jetzt in Planungsfragen auf Daten bezieht, diese Frauen dann auch nicht vorkommen können. Und es natürlich aber trotzdem so unter dem Mantel der Objektivität läuft, weil es ist ja faktenbasiert, datenbasiert. Und ein Beispiel, was irgendwie in dem Buch kurz angesprochen wird, ist, dass die Stadt Stockholm einen neuen Zugang, einen feministischen oder genderneutralen Zugang zu ihrer Stadtgestaltung angehen wollte und sich ein Journalist etwas mokiert hat darüber und gemeint hat, was hat es denn damit zu tun? Und etwas provokant die Frage gestellt hat, ist jetzt so, sozusagen, wo hört es auf? Ist Schneebeseitigung etwa, kann das auch sexistisch sein? Mhm. Das war einfach als provokante Frage gemeint. Und dann haben sich aber die Feministinnen dahinter geklemmt.
Und stellte sich heraus, Schneeräumen ist tatsächlich genau. Sexistisch.
Wie kann denn, an dich jetzt gefragt, wie kann denn das sein, dass Schneeräumen sexistisch ist?
Ja, ich fand das auch ein ganz, ganz tolles Beispiel. Vor allen Dingen ein tolles Beispiel dafür, wie blind diese vermeintlich universale Sicht ist, die eigentlich eine männliche und oft eine weiße Sicht auf die Welt ist. Ja, Schneeräumen ist sexistisch. weil in den meisten Städten der Welt, in denen es regelmäßig schneit, zuerst die großen Straßen von Schnee befreit werden, weil eben daran gedacht wird, hier die Bevölkerung muss schnell zur Arbeit und Autos haben eben ein großes Privileg, eben den Vorrang eigentlich in jeglicher Verkehrsplanung. Die Gehwege und Radwege wurden zuletzt von Schnee beseitigt oder eben gar nicht. Und das sind die Wege, die vorrangig von Frauen benutzt werden, weil sie eben auch für Care-Arbeit, also für Sorgearbeit zuständig sind, die Kinder zur Schule bringen, einkaufen. Und das wird viel öfter mit Fahrrad- und Fußwegen erledigt. Und dort fanden dann extrem viele Unfälle statt. Und die weitere Folgewirkung war dann eben auch noch, wenn Frauen sich verletzen und vielleicht sogar ein Krankenhausaufenthalt haben oder zu Hause gepflegt werden müssen, dass es ein Rattenschwanz an Arbeit liegen bleibt, weil die eben so viel Arbeit, Familienarbeit übernehmen. Und man eben festgestellt hat, dass man sogar Geld spart, wenn man erst die Fuß- und Radwege von Schnee beseitigt, weil die eben vorrangig von Frauen benutzt werden und es essentiell wichtig ist, dass diese sicher sind. So, ja.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ich sage das jetzt mal ganz, ganz ehrlich und offen heraus. Wenn ich diese Kritik lese, dann passieren bei mir so zwei Sachen. Mhm. Einerseits ist es absolut einleuchtend. Und ich glaube, die eine Sache, die mir manchmal, die mir vielleicht ein Dilemma in meiner Einstellung als Feministin Probleme bereitet, ist, dass es natürlich stimmt, dass 70% der globalen Pflegearbeit, unbezahlten Pflegearbeit von Frauen geleistet wird. Und ich natürlich aber, wenn ich lese, Frauen machen die Hausarbeit und machen die Pflegearbeit, irgendwas in mir auch sich dagegen auflehnt. Und eigentlich dagegen angehen will oder denke, aber Frauen machen doch nicht nur Hausarbeit. Geht es dir auch so beim Lesen?
Ja, ich kann den Widerstand total gut verstehen. Und ich glaube, was man aber immer mitlesen muss, wenn so ein Satz fällt, ist, die zu Frauen sozialisierten Menschen. Ja? Also die sind ja nicht per biologischem Geschlecht irgendwie besser dazu geeignet, Sorgearbeiten zu machen. Oder sie übernehmen 70%, weil sie es so wahnsinnig gerne machen oder dafür so geeignet sind oder irgendwie die emotionale Sensibilität mehr dafür haben, als es Männer haben. Insofern, das muss man, glaube ich, mitlesen. Und es ist eben auch so, dass Frauen diese Care-Arbeit zusätzlich zu ihren anderen Arbeiten machen. Ja, es ist ja, also die meisten Frauen gehen auch noch einer Lohnarbeit nach. Die Care-Arbeit wird einfach nur noch zusätzlich gemacht. Und ich glaube, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass wir uns irgendwie in einer relativ ähnlichen sozialen Blase auch bewegen. So, wir sind beide zwei weiße, akademisch gebildete Frauen, die in Berlin leben. Wir sind, glaube ich, in einem Umfeld unterwegs, wo das auch schon, wo Verbesserungen sichtbar sind. Wir sind irgendwie mit vielen Männern umgeben, die auch viel Sorge arbeiten oder viel mehr Sorge arbeiten übernehmen als schon unsere Väter- und Großvätergeneration. Aber im globalen Schnitt ist das halt überhaupt nicht repräsentativ so. Und de facto muss man auch sagen, dass spätestens wenn Mutterschaft und Familie kommen oder es darum geht, Alte zu pflegen, es einen totalen Backlash gibt, was Geschlechterrollen gibt. Auch bei Paaren, bei Frauen, die vermeintlich schon sehr, sehr weit sind und die super feministisch sind. Und das hat wiederum ganz viel mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun, die uns zu diesen Frauen machen, denen es gar nicht anders übrig bleibt, als diese ganze unbezahlte Sorgearbeit zu machen.
Genau, das ist immer dieses Dilemma, was dieser Widerspruch, der sich oft in der feministischen Theorie zeigt, finde ich allgemein, dass man sich als Frau, wie man als Frau geworden ist, wie man als Frau sozialisiert ist, dass man eigentlich ein Effekt der Gesellschaft ist und gleichzeitig aber natürlich Handlungsmacht haben will und als Subjekt in der Gesellschaft handeln, agieren möchte. Und die Frage, stärkt man jetzt sozusagen seine Position als Frau in der Gesellschaft, wie sie ist und reproduziert damit vielleicht auch ein Stereotyp, aber andererseits dagegen anzukämpfen, scheint irgendwie auch nicht die richtige Lösung zu sein. Ne? Beziehungsweise ich habe das Gefühl, es geht ja hier erstmal in erster Linie um Anerkennung. Sichtbar machen, deswegen ja auch dieser Titel Invisible Women, also erstmal um etwas sichtbar zu machen, was bisher einfach gar nicht sichtbar ist. Also wenn man von Arbeitswegen spricht oder wenn die Stadtplanung von Arbeitswegen spricht, dann meint sie eigentlich den Commute oder das Pendeln zum Arbeitsplatz. Ja. Oft aus den Vororten in die Stadt hinein und all die ganzen Arbeitswege, die für Care-Arbeit, ob jetzt von Frauen oder Nicht-Frauen, zurückgelegt werden, also die das Kind zur Kita bringen oder irgendwen ins Krankenhaus bringen, in die Schule bringen oder abholen, dass das gar nicht als Arbeitswege anerkannt wird. Das ist ja irgendwie, das ist ja so im Kern des Problems.
Ne? Auf jeden Fall. Es geht unbedingt um Anerkennung, also erstens um Sichtbarmachung und zweitens um Anerkennung, dass das eben Arbeit ist und vor allem auch keine Arbeit ist, die in irgendeiner Form aufschiebbar ist. Ja? Care-Arbeit, Sorgearbeit ist immer dringend und jetzt und so fort und ist nie erledigt. Das ist wirklich sehr, sehr perfide. Aber in dieser Sichtbarmachung und Anerkennung ist eben auch die Krux, das ist ja kein individuelles Problem. Es ist ein gemeinsames gesellschaftliches Problem. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, eher zu denken, wie können wir uns gemeinsam organisieren? Was können wir für Kampagnen entwickeln? Was können wir für Strategien, gemeinsame Strategien entwickeln, um das sichtbar zu machen, um diese Anerkennung herzustellen? Was braucht es auch für politische Maßnahmen in der Folge? Weil du gerade die Frage aufgeworfen hast, wie soll man sich verhalten? Ne? Also, weil als Einzelkämpfer gegen Stereotype anzulaufen, also das ist auf jeden Fall das beste Versprechen für das nächste Burnout. So. Aber das politisch zu thematisieren und sich eben mit anderen Betroffenen zusammenzuschließen und das so sichtbar zu machen, ist, glaube ich, der effektivere Weg. So. Ja, und eben solche Bücher zu schreiben, zu lesen, darüber zu reden. Genau. Ja, und dann eben auch. Und ich glaube, das finde ich ist für mich einer der zentralen Schlüsse auch aus diesem Buch, dass es eine urdemokratische Frage ist. Diese ganzen Stadtplanungen, die auf die Bedürfnisse von Vollzeit arbeitenden Männern zugeschnitten sind, die lange Pendelwege machen, die ist ja darauf zurückzuführen, dass nur solche Männer in der Stadtplanung sitzen und nur solche Männer Straßen bauen. Und das heißt, wir müssen andere Perspektiven in alle möglichen Entscheidungs- und Planungspositionen reinbringen. Das ist enorm wichtig und damit meine ich auch nicht nur andere Geschlechter, sondern auch mehr schwarze Menschen, Menschen mit körperlichen Behinderungen, junge Menschen, alte Menschen, die haben einfach andere Bedürfnisse, was das Bewegen in der Stadt und das Sein in der Stadt angeht. Und diese Bedürfnisse wurden, ja, wie ich vorhin schon sagte, bisher überfahren.
Genau. Und in dem Buch, eine der Grundaussagen dieses Buches oder überhaupt der feministischen Kritik ist ja, dass die Frau immer als andere zu dem Generischen angesehen wird. Also die männliche Position ist sozusagen, die Grundposition ist null, ist eigentlich nicht geschlechtlich markiert.
Das universal Richtige quasi.
Genau. Oder zumindest das Universale.
Ja,
und,
ja.
Und die geschlechtliche Markierung kommt erst in der Abweichung dazu. Ja. Und ich glaube, dass es jetzt Fragen gibt oder Stimmen aufkommen, die da Veränderung fordern, irritiert einige. Ich glaube vor allem solche, die sich eben das gar nicht das Gefühl haben, dass es hier irgendwie um Geschlecht geht, weil sie vielleicht in der universalen Position sind und das gar nicht als geschlechtlich markierte Position empfinden oder als eine Position, wo die Identität eine Rolle spielen könnte. Aber ein weißer Mann, der einen also weiß sein und männlich sein ist ja auch eine Identität. Und aber anscheinend
die unmarkierte Identität. Ne,
genau. Ja. Aber es wird erst sichtbar oder wir die ganze Kritik, die wir ja sehr viel hören in den letzten Jahren an Identity Politics und die Linke zerhaut sich selbst und jetzt hört mal auf darüber zu reden, es nervt und es, ihr macht alles kaputt. Wir müssen uns auf wichtigere Sachen konzentrieren. Die ignoriert ja eigentlich oder dass Politik immer Identitätspolitik ist und nicht und gar nicht, nicht sein kann.
Genau, das ist so. Auf jeden Fall. Politik kann nicht Identitätspolitik sein. Sie wird immer bestimmte Identitäten bevorteilen, vor allen Dingen, wenn sie das nicht berücksichtigt. Und das sehen wir eben darin, dass das meistens eben jetzt zum Beispiel Verkehrswege und Stadtplanung für die Bedürfnisse weißer, berufstätiger Männer gebaut wird. Aber hinzu kommt auch noch, und deswegen finde ich das so wichtig, eigentlich nicht nur feministisch zu analysieren, sondern auch intersektional zu argumentieren, weil auch Geschlecht steht als Identität ja nicht alleine. Das heißt, davon sind immer auch Klassenfragen berührt, davon sind immer auch Fragen von Race berührt und die muss man dann, finde ich, automatisch und fairerweise direkt mitdenken. Und insofern ist es nie immer nur eine Geschlechterfrage, es ist immer auch eine Klassenfrage und es ist immer auch eine Frage von rassistischer Diskriminierung, von Ableismus, inwiefern werden Verkehrswege auch für körperlich fitte Menschen gemacht, ja, und so weiter und so fort. Und das, da fängt es dann an, richtig, richtig spannend zu werden.
Mhm. Ich glaube, dieser intersektionale Zugang ist extrem wichtig, auch deswegen, weil wenn man jetzt in dem Gefüge sozusagen an einer Schnur zieht und das Gewicht in eine andere Richtung verschiebt, dann geht das natürlich wiederum zu Lasten anderer Menschen, mhm, anderer Identitäten, anderer, ja, Hintergründe. Und wenn jetzt irgendwelche, ich glaube, worüber ich später gerne mit dir sprechen möchte, ist das Thema Angst, das Thema, dass Frauen auf der Straße im öffentlichen Raum Angst haben und in bestimmten Gegenden Angst haben, in bestimmten Situationen Angst haben. Und wenn man jetzt sozusagen Stadtteile für Frauen sicherer macht, sodass sie sich auf der Straße sicherer fühlen, dann geht es oft einher mit anderen Problematiken, zum Beispiel der Gentrifizierung, die dann wieder ökonomisch benachteiligte Leute aus diesen Bereichen geradezu verdrängt. Also, mhm, es kann auch sozusagen der Versuch, es für eine Lebensweise, eine Identität zu stärken, kann auch dazu führen, halt andere wieder zu verdrängen. Also es ist ein ganz kompliziertes Gefüge.
Es ist auf jeden Fall ein kompliziertes Gefüge und deswegen würde ich sagen, dass der Anspruch sein müsste, eine Stadt- und Verkehrsplanung an denen auszurichten, die in all diesen Fragen eigentlich am schwächsten dastehen. Ja? Also, und ich sag mal so, eine sichere Stadt ist prinzipiell eigentlich auch, sollte für alle sicher sein. Also das banale Beispiel von diesen, wir kennen sie alle, sind in allen Städten zu finden, diese dunklen Tunnel, Durchgangstunnel von Brücken oder so. Ja? Total gruselige Orte. Die stinken meistens, die sind dunkel. Das sind einfach die perfekten Orte für Überfälle. Und da fühlen sich nicht nur Frauen unsicher, da fühlen sich alle unsicher, außer vielleicht so ein paar starke, junge, weiße Männer, die irgendwie da durchlaufen und die dann auch eher als Aggressoren wahrgenommen werden. Meine These wäre dazu eher, dass auch Menschen markierter anderer Herkunft, schwarze Menschen sich dadurch da auch an diesen Orten sicherer fühlen würden, wenn diese sicherer gestaltet würden, weil das für die dann genauso unsicher ist. Oder auch so kleine dunkle U-Bahn-Wägen, die irgendwie in der Nacht ja auch fiese Orte sind. Also ich würde schon sagen, dass man an vielen Stellen, wo man versucht, feministisch eine Verbesserung herzustellen, mehr Sicherheit herzustellen, das gleichzeitig für alle Personengruppen tut. Und dann eben auch mitdenken, kommt man ja eigentlich mit dem Rollstuhl auch durch.
Mhm. So. Das sind jetzt so die praktischen Fragen. Ich glaube, da kann man viel machen. Da wird auch viel gemacht. Es kommt natürlich irgendwie drauf an, in welchen Regionen und wo auf der Welt. Aber jetzt in europäischen Städten wird ja sehr viel daran gearbeitet. Oder in, keine Ahnung, in Tokio gibt es in U-Bahnen oder in der Metro oder ich weiß nicht, was ist der Name dort, nicht die S-Bahn. Naja, dort gibt es Waggons, die extra für Frauen sind, ab gewissen Uhrzeiten und so. Also es gibt ja diese Versuche.
Eigentlich schade, dass das notwendig ist, ne? Wenn ich das so höre.
Genau, und ich glaube, an dem Punkt will ich, glaube ich, kurz ran, weil das ist natürlich, auf der Ebene kann man ja, weil es stellt sich ja immer die Frage, was kann man denn machen? Auf der Ebene kann man ein bisschen was machen, aber darunter liegt ja, und das interessiert mich, eine Erzählung, die in sich schon total fragwürdig ist, nämlich die Erzählung, dass Frauen Angst haben müssen, dass eigentlich Frauen im öffentlichen Raum gefährdet sind, oft durch Vergewaltigung gefährdet sind. Also es kriegt gleich so eine sexuelle Konnotation. Also nicht Überfälle oder so, sondern es wird meistens als Vergewaltigung gespielt. Und wenn man sich jetzt aber so Statistiken weltweit anguckt, dann passieren die allermeisten sexuellen Übergriffe nicht im öffentlichen Raum, sondern in den Familien. Oder es ist viel wahrscheinlicher, dass man von irgendwem vergewaltigt wird, den man kennt, als jemand, dass einen jemand auf der Straße überfällt. Das muss man jetzt sehr vorsichtig behandeln, weil ich, wie du schon gesagt hast, wir bewegen uns in einem ähnlichen Umfeld. Wir sind beide in Berlin. Berlin ist eine sehr sichere Stadt und in, keine Ahnung, in anderen Ländern sieht es ganz anders aus. Und trotzdem interessiert mich diese Erzählung, weil die eine unglaubliche Macht hat, Frauen von der Straße zu halten.
Ja, voll spannend. Und also, ich kann dir voll folgen. Die Erzählung beinhaltet ja auch nicht nur die Frau als Opfer oder als potenzielles Opfer, sondern es ist auch die Erzählung vom Mann als Gefahr.
Genau,
ja? Und Aggressor. Das Problem ist halt, in vielen Fällen ist es einfach auch so. Also das müssen wir uns einfach auch angucken. Und dann würde ich vielleicht auch nochmal ein bisschen das Bild relativieren. Ich glaube, es geht nicht nur um jetzt gleich die Vergewaltigung im Park oder in der U-Bahn, die es leider auch immer noch oft genug geht, sondern es geht einfach auch um Mikroaggressionen. Und die tauchen statistisch auch nicht auf. Wenn jemand innerhalb der Familie missbraucht, vergewaltigt wird, dann taucht sowas in der Regel irgendwann in Statistiken auf, weil es hoffentlich dann irgendwie auch zur Verfolgung kommt. Aber diese Mikroaggressionen, die erstmal nicht so schlimm sind, aber die werden eben nicht irgendwo aufgeschrieben. Da gibt es keine Reports zu. Also das ist irgendwie, wir kennen das alle, ich kenne keine Frau, die diese Mikroaggressionen nicht kennt. Und zwar jeden Tag. Und also angefangen von hier schöner Hintern bis hin zu hier, weiß ich nicht, blas mir ein oder du Fotze. So. Es ist einfach krass, was man sich jeden Tag anhören muss. Oder manchmal sind es einfach nur Blicke. Es sind manchmal einfach nur Blicke, die mich als Frau unsicher fühlen lassen, weil sie mich ausziehen, weil ich nicht weiß, ob die Aggressivität in dem Blick gleich zu einer Handlung führt. Oder auch, und das kennen wir auch, ja, wenn man sich dann gegen solche verbalen Belästigungen wehrt und sagt, ey, lass mich in Ruhe, deine Meinung zu meinem Arsch interessiert mich nicht, behalte es für dich, dann kippt es ja oft sofort. Ne? Dann werden die Männer ja sofort aggressiv.
Ich frage mich, genau.
Und ich beantworte deine Frage immer noch nicht so richtig.
Ich weiß gar nicht, ob es eine Antwort darauf gibt. Ich finde aber gut, ich glaube, das ist ein wichtiger Kern, weil ich mich jetzt frage, ist es so, dass, ich weiß ganz genau, was du meinst mit diesen Mikroaggressionen, mit den Blicken, mit diesen ganzen kleinen Zeichen, die einem ja irgendwas sagen. Und ich frage mich jetzt, ist das, was sie einem sagen, immer, gibt es eine Gefahr? Oder ist es nicht oft auch einfach, du bist hier nur Gast im öffentlichen Raum. Der gehört eigentlich uns.
Ja, genau.
Und es muss nicht gleich eine Gefahr sein. Also es gibt, wir haben noch über ein anderes Buch in unserer E-Mail-Konversation davor gesprochen. Leslie Kern heißt die Autorin und das Buch heißt Feminist City. Und das ist gerade bei Verso rausgekommen. Und da, sie hat lange in London gelebt und da spricht sie davon, dass auch eigentlich so positive, ich habe auch mal in London gelebt und wusste genau, was sie meint, wenn man über die Straße läuft und dann sagt irgendwer zu einem, cheer up, love. Was ja eigentlich erstmal süß klingt, ne? Du lächelst nicht. Ja. Und das ist ja keine Aggression. Und trotzdem, das beschreibt sie ganz gut, sagt es eigentlich, wenn du dich hier in diesem Bereich bewegst, dann hast du eigentlich aber auch zu lächeln.
Wir hätten dich gern schön und nett und freundlich, Mädchen.
Zumindest ist völlig evident, dass das zu keinem Mann jemals gesagt werden würde. Ja. Cheer up, love. Und was da implizit drin steckt, ist nicht die Drohung, ich vergewaltige dich gleich, sondern eher sowas wie, das ist unser Territorium und du darfst dich hier drin aufhalten, aber bitte unter bestimmten sozusagen Voraussetzungen.
Ja. Dann finde ich eine total interessante Formulierung, dass du das nochmal so klar machst, ne? Von wegen den öffentlichen Raum, der wird so gestaltet, dass Frauen der Eindruck vermittelt wird, sie seien nur Gast. Und es geht ja auch um Territoriumsfragen. Das, was wiederum mich bringt zu den beiden anderen Beispielen, die ich in meinem Essay auch mit reinbringe, dieses Manspreading. Ne? Also Männer machen sich im öffentlichen Raum breit, gerade gerne auf Bänken oder in U-Bahn sitzen, spreizen ihre Beine, als hätten sie irgendwie einen 3-Meter-Pimmel. So. Und man sieht dann oft genug so eine Frau daneben, die sich da hinquetscht und irgendwie versucht zu vermeiden, dass die Oberschenkel sich berühren, weil man das halt irgendwie mit fremden Männern wirklich keinen Kontakt haben will in der Regel. Und für mich ist eigentlich die Verlängerung davon dieser Trend, dass Autos immer größer werden. Ja, das ist auch so eine extreme Territoriumsfrage. Das macht das Patriarchat, dieser männliche Blick, diese Selbstverständlichkeit, sich den Raum zu nehmen, und ich meine nicht nur den physischen Raum, sondern letztlich ja auch einen Rederaum. Ne? Also alle kennen das, dass Männer in Besprechungen stundenlang Monologe halten, weil sie meinen, dass das wichtig ist, was sie sagen. Das ist unfassbar. Und das ist eigentlich ein Raumgreifen, der so in dem Patriarchat auch drinsteckt und damit andere Blicke auf die Welt, andere Perspektiven, andere Menschen klein hält.
Genau, dieses Raum einnehmen, das ist ja auch im Feminismus was ganz wichtiger Teil des Feminismus, Raum einzunehmen und sich sichtbar, überhaupt erst sichtbar zu machen. Und wie du sagst, ist die Frau, die sich dann daneben zurücknimmt, hat es ja irgendwie auch nicht anders gelernt. Da haben wir wieder die Sozialisierung drin. Ich glaube,
weshalb. Und das ist auch der einfachere Weg, ehrlich gesagt.
Genau.
Also ich nehme es keiner Frau übel, die sich das nicht traut, den Raum einfach sich zu nehmen. Ne? Also es ist auch echt, das ist voll der Kampf.
Genau, und ich glaube, nochmal zu diesem Angstthema zurück, weil das sind ja alles Variationen davon. Mhm. Also die Begegnung in der U-Bahn mit dem Typen, der seine Beine so breit macht, da fühle ich mich nicht physisch bedroht. Und trotzdem glaube ich, dass dahinter eben dieses, was wir gerade herausgearbeitet haben, dieses andere Motiv haben, von der öffentliche Raum gehört eigentlich uns.
Ja.
Es gibt diese, die Autorin Virginie Despentes, die hat mal vor Jahren diesen Film Baisse-moi, fick mich gemacht und das war so ein Skandalfilm, ist Autorin, Feministin, hat auch Romane geschrieben und hat unter anderem das Buch King Kong Theory geschrieben, wo sie sehr ausführlich und ehrlich über ihre eigene Vergewaltigung spricht. Mhm. Und das war eine klassische Situation. Sie als Teenager ist sie mit einer Freundin getrennt, zu Jungs ins Auto eingestiegen, die sind in einem dunklen Wald gehalten und das war halt die Sache. Mhm. Und ganz interessant ist aber, wie sie dann darauf reagiert und wie sie das erstmal nicht zur Sprache bringt, aber auch selber ignoriert und dann irgendwann auf einen Text stößt von einer amerikanischen Feministin, ich glaube, die heißt Camilla Paglia, also italienisch-amerikanisch, die eigentlich das Recht auf das Risiko, vergewaltigt zu werden, einfordert. Und Virginie Despentes, genau, ich sehe jetzt seinen Blick, und Virginie Despentes beschreibt, wie sie erstmal genauso reagiert und denkt, was? Das ist ja abstoßend. Und dann aber irgendwas in ihr anfängt, sich zu lockern und befreit zu sein, weil sie meint, die Städte sind gemacht, wie sie sind, die Erzählung geht nicht auf die Straße, ist überall. Und wenn ich jetzt, und eigentlich war die gesellschaftliche Anforderung an sie, jetzt hast du es halt einmal, hast du dich dumm verhalten, ne? Mädchen, bist vergewaltigt worden, siehst ja, was du davon hast, also bleib jetzt irgendwie schön zu Hause.
War ja auch so ein bisschen deine Schuld,
sich so zu verhalten,
genau. Ne, wie du es getan hast.
Genau. Eigentlich hast du es ja wahrscheinlich, weil du dich nicht verantwortlich verhalten hast, hast du es eigentlich provoziert. Das ist ja auch ganz oft so der darunter liegende Vorwurf.
Und ähnlich wie der Mini-Rock, ne? Gleich erzählen. Ja,
genau. Und jetzt aber das ist sehr spannend zu lesen, wie sie ihre emotionale Bewegung nachvollzieht, dass das für sie dann fast eine Befreiung ist, zu sagen, nee, ich bleib nicht zu Hause und vielleicht riskiere ich, wieder vergewaltigt zu werden, aber das ist mir lieber und trotzdem ist das mein Recht, das riskieren zu dürfen, obwohl die Gesellschaft von mir eigentlich fordert, zu sagen, jetzt hast du es doch gesehen, Mädchen, und wenn es dir jetzt nochmal passiert, ist es aber wirklich deine Schuld. Und die Befreiung, die da eigentlich rauskommt. Ne? Und das fand ich eine ganz, ganz starke Passage, die auch... Ich glaube, diese Autorin, die das geschrieben hat, die kommt, ist in Amerika aufgewachsen und hat halt in den 60er Jahren studiert. Und da war es ganz stark noch so, dass die Frauen nach 10 auf dem Campus in der Uni in den Zimmern waren und die Männer draußen rumgetollt sind und Spaß hatten. Und aber darunter eben auch immer stand so, ja, die Erzählung von, ja, wenn du rausgehst, dann ist es halt gefährlich und so weiter. Also ich glaube, mich interessiert so, wie die Frage der Sicherheit und vor allem der Angst, wie die auf ganz vielfältige Weise mobilisiert wird. Und deswegen, um das nochmal den Bogen zurückzuführen, ist das, glaube ich, ganz wichtige Arbeit zu sagen, wir beleuchten Tunnel, die zu S-Bahnen führen oder wir richten frauenfreundlichere Umgebungen ein. Trotzdem ist es, glaube ich, damit nicht getan, weil sich die gesellschaftliche Gesamterzählung irgendwie ändern muss.
Ja, total. Also ich finde, ich glaube, ich muss da auch nochmal weiter darüber nachdenken. Ich finde das eine total spannende Perspektive, die sie da einbringt, dieses Recht auf das Risiko, vergewaltigt zu werden. Und trotzdem geht es für mich irgendwie nicht weit genug, weil es eigentlich auch eine Normalisierung dieser Gefahr ist. Und das kann es eigentlich nicht sein. Also ich möchte das auch, also feministisch bedeutet für mich auch, dass es auch zu kritisieren, dass es auch ein Scheißbild von all den Männern ist, die nicht im Entferntesten auf die Idee kommen, übergriffig zu sein. Ja? Also bei einigen scheint es ja auch irgendwie zu funktionieren, sich anständig zu behalten und alle Mitmenschen mit Respekt zu behandeln. Also insofern...
Ja, das ist Rebellion in der Starre eines Systems, aber es versucht nicht, dieses System zu verändern.
Genau, ne? Und da müssen wir ja eigentlich hin. Ne? Also, aber ich glaube schon, dass Möglichkeiten... Und das hat viel mit dem patriarchalen Gesamtumfeld zu tun, aber es hat eben auch mit infrastrukturellen Möglichkeiten zu tun, die zu minimieren. und eben ja, sicheren Transport für Frauen zu organisieren oder für Menschen, die eher von Übergriffen auch betroffen sind. Ich habe später in dem Buch für dich auch nochmal ein sehr, sehr schönes Beispiel. Apps zeigen dir immer den schnellsten Weg an. Sie zeigen dir verschiedene Optionen, aber vor allen Dingen den schnellsten Weg. Es gibt aber keine Funktion für den sichersten Weg. Warum eigentlich nicht? Und dann dachte ich auch so, ey, krass, ja, weil halt eben auch keine Frauen in Entwicklerteams sitzen, die eben auf dem Schirm haben, dass wenn man vor allen Dingen in einer fremden Stadt ist und sich fragt, wie man abends um 12, nachts um 12 nochmal irgendwie von A nach B kommt, dass es gut zu wissen ist, was in dieser Stadt zu diesem Zeitpunkt eigentlich ein sicherer Weg ist. Ist es die U-Bahn? Ist es das Fahrrad? Ist es die Mitfahrgelegenheit oder vielleicht zu Fuß? Das können ja sehr unterschiedliche Dinge sein, ne?
Ja, es ist eine Gestaltungsfrage, ne?
Ja,
also genau. All diese Fragen berühren die Gestaltung, die Stadtgestaltung, die Verkehrsgestaltung, die App-Gestaltung.
Voll.
Da sind wir wieder bei diesem Feminismus, kann man aus keinem Thema raushalten, nicht mehr aus der Räumung von Straßen.
Ja, ja, absolut.
Ja. Aber jetzt hast du gerade noch einen ganz interessanten Punkt angesprochen, da wollte ich auch nochmal drauf. Du meintest, dass dieses Manspreading, dass du darin eine Ähnlichkeit siehst zu den SUVs, ne, das Raumeinnehmen auf der Straße. Ich beobachte, und das habe ich noch nicht ganz für mich gelöst, aber ich glaube, viele beobachten im Moment so eine Haltung, die sich gegen die oft aus, wo Rassismus, Antifeminismus und Anti-Öko-Haltung zusammenkommen. Und ich habe das lange nicht verstanden, was da eigentlich der Kern ist, der es zusammenhält oder warum jemand, der fremdenfeindlich ist, auch warum ein großer Prozentsatz der Leute, die sich die fremdenfeindlich sind, auch Anti-Öko-Haltungen haben. Und ich glaube, durch diese Lektüre jetzt dieser beiden Bücher ist mir irgendwie aufgegangen, dass jemand, der gegen Fahrradwege ist und auch und eigentlich vermeintlich unter der Haltung, dass es ja die doofen Ökos sind, damit irgendwie implizit, dass auch eine antifeministische Haltung ist, weil es eben mehr Frauen sind, die diese Fahrradwege benutzen.
Also ich glaube, ein gemeinsamer Nenner in all diesen Haltungen, die du genannt hast, ist natürlich auch einfach ein antisolidarisches Verhalten. Ne? Es ist einfach auch im Kern etwas, da haben Menschen Angst um den Verlust ihrer eigenen Privilegien, die sie für gegeben halten. Und es geht auch um den Verlust ihrer Privilegien in vielen Fällen. Aber es geht auch um ein solidarischeres Verhalten der Umwelt gegenüber, an Frauen gegenüber, Menschen anderer Herkunft gegenüber, schwarzen Menschen gegenüber und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein gemeinsamer Nenner. Aber ja, es gibt eben auch ganz klare Verschränkungen. Und ich glaube, es ist so, gesamthistorisch muss man, glaube ich, auch sehen, dass wir natürlich auch in einem Zeitalter leben, wo extrem viel Progressivität vorherrscht. Also was wir in den letzten Jahrzehnten an Frauenrechten, homosexuellen Rechten und so weiter erkämpft haben, auch die schwarzen Bewegung, da ist ganz, ganz viel passiert und es ist historisch relativ normal, dass es dann auch einen Backlash gibt. So. Und dieser Teil der Bevölkerung repräsentiert so ein bisschen diesen Backlash, also diese Rechten, die jetzt auf der Front sind. Ich will das überhaupt nicht relativieren oder irgendwie klein halten. Das ist wirklich, ich halte das für eine der größten Gefahren. Und ich gehe auch davon aus, dass Parteien wie die AfD im Prinzip Klima zum neuen Migrationsthema machen werden, das neue Hassthema wird auf jeden Fall. Oder in den Strecken ist das ja auch schon der Fall. Aber ja, es geht letztendlich darum, dass es immer noch einen großen Teil in der Menschheit gibt, die sich weigern, sich in irgendeiner Form solidarischer zu verhalten und damit eben auch Menschen Platz, Rechte, Privilegien einzuräumen, die sie abgeben müssten.
Genau, also dass Gleichberechtigung eigentlich ein Nachteil ist an...
Ja, und das muss man einfach, also nehmen wir das Verkehrsbeispiel, weil es da irgendwie auch so schön plastisch ist, ja. Eine echt gute Fußgänger- und Fahrradpolitik macht nicht nur bessere Fußgängerwege und Fahrradwege, sondern nimmt den Raum von den Autos. Es geht gar nicht anders. Ja, wir können hier nicht weiter, was ist die Danziger, dreispurig, vierspurig? Wir können nicht in der Innenstadt vierspurige Straßen haben und gleichzeitig gute Radwege haben. Die muss von denen genommen werden. Also, und das ist quasi der Verteilungskampf, der da jetzt auch gerade stattfindet. Mhm.
Ja, apropos Raum einnehmen, ne? Also das muss ja gar kein SUV sein, überhaupt zu beanspruchen, dass man vor dem Haus ein Stück öffentlichen Raum durch sein Auto besetzt ist. Das ist ja eigentlich schon Raum
und zwar einnehmen. Kostenlos, genau. In den meisten Fällen absolut kostenlos. Ja. Selbst ein Anwohnerparkausweis kostet in Berlin, glaube ich, irgendwie 36 Euro, das ist irgendwie nicht mal 3 Cent am Tag, also völlig absurd.
Ja.
Und Parkplätze, das finde ich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Parkplätze sind ja auch so extrem raumgreifend, weil sie nur Parkplatz sind. Man kann sie für nichts anderes benutzen. Es ist sogar illegal, sie für was anderes zu benutzen. Wenn ich da jetzt meine Hängematte aufbauen möchte oder ein Beet anpflanzen möchte, ist das illegal, obwohl das öffentlicher Raum ist, der theoretisch allen gehört. Aber wird so ein Parkplatz umfunktioniert, auch Straßenraum für Autos, ist ausschließlich und exklusiv Autos vorbehalten. Und das ist wahnsinnig ignorant und extrem ungerecht.
Ja, ja. Ja, wie das so alles zusammenkommt, diese Abwehrhaltung. Ich habe das einmal an einem, das ist jetzt nur etwas anekdotisch, ich habe da noch keine Lösung. Es ist mir nur an einer Stelle mal aufgefallen, dass ich mit einem Bekannten gesprochen habe, der, glaube ich, sich auch durch Gentrifizierung einfach bedroht fühlt, durch Verdrängung. Mhm. Ich weiß nicht, ob er davon direkt betroffen ist, aber ich glaube, das Gefühl, da ändert sich was in der Stadt und ich bin vielleicht nicht Teil davon, das schien ihn irgendwie zu bedrohen. Und in diesem Gespräch war sehr auffällig, dass er wiederholt das Wort Gentrification mit Gender verwechselt hat. Also er hat immer gesagt, na, du weißt schon, wegen Gender. Und dann habe ich gemeint, ich weiß nicht, aber was meinst du Gentrification? Ah, ja. Und aber, dass es wiederholt passiert ist, ich interessiere mich natürlich auch für psychoanalytische Theorie und da ist es natürlich kein Zufall, dass es wiederholt passiert ist, zeigt nur, obwohl es ja komplett andere Dinge sind, dass das für ihn aber alles in einem Topf ist. Mhm. Also Genderfragen, Gentrifizierungsfragen, wahrscheinlich auch Ökofragen.
Aus seiner Perspektive eine Progression, vor der er Angst hat.
Genau.
Weil Gentrification natürlich auch eine Progression aus seiner Perspektive eine Progression, die vor der er Angst hat, die ihm seine Privilegien streitig macht. Das ist sehr, sehr witzig. Ja, voll. Naja, und ich glaube, der andere Teil ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen ein gewisser, also um nochmal auf diesen Antisolidarismus zurückzukommen, da ist wirklich auch ein harter Egoismus, der sich da irgendwie stark macht. Weil mir jetzt gerade einfällt, dass ich auch gerne noch eine Anekdote erzählen möchte. Ich habe jetzt knapp 2 Jahre in Brüssel gelebt. Eine Stadt, die extrem stark von Autos dominiert ist bis Corona. Also ich glaube, da ändert sich jetzt gerade eine ganze Menge. Und extrem viele SUVs. Also es ist wirklich pervers. Und ich habe einfach mal aus so einer Laune heraus so einen Typen, der direkt vor meiner Haustür parkte, mit so einem riesen Viech, ja, hab den mal gefragt, warum er so ein Auto fährt. Und er guckte mich völlig irritiert an und sagte, na, ich habe Kinder.
Wieder die Sicherheit.
Ja, und gleichzeitig hätte die Antwort nicht dümmer sein können, weil ein Kind braucht zum Transport keinen 2-Tonnen-SUV. Ja? Also kein Kind ist so groß. Und gleichzeitig verunsichert, also das Leben seiner Kinder ist in dem Moment sicher, indem sie in diesem 2-Tonnen-SUV sitzen, aber das Leben aller anderen Kinder ist halt viel unsicherer, ja? Weil die nicht mal über die Motorhaube gucken können. Plus er, ich muss es einfach mal so deutlich sagen, verkackt die Zukunft seiner eigenen Kinder, indem er so ein Auto fährt, dass das Klima verpestet. Also es ist eine unfassbar dumme Antwort, die er selber gar nicht so gesehen hat, weil er in seinem egoistischen momentanen Verhalten quasi verstrickt.
Ja, aber ich glaube, es ist so ein Wettriss, ne? Alle anderen, man sieht diese Dinge auf der Straße und denkt dann, oh mein Gott, was ist, wenn dieses Ding in mein Auto reinrast, genau. Und da sind meine Kinder drin, dann muss ich halt gegenrüsten. Ja. Es muss auch größer werden.
Ja, ich glaube, dieses Wettrüsten ist ein total gutes Stichwort. Es ist, ja, alle brauchen irgendwie das wieder größere, vermeintlich sichere Fahrzeug, weil alle anderen so ein Fahrzeug haben. Und das wiederum erscheint mir schon auch als sehr männlich ansozialisiertes Verhalten von größer, schneller, weiter, höher, besser und Wettkampfdenken. Ja, das ist einfach sehr, sehr, sehr nah beieinander. Weshalb ich ja wiederum diesen SUV-Trend und generell die Privilegierung von Autos als Teil des Patriarchats, als Verlängerung des Patriarchats ansehe. Ja.
Weil du jetzt gerade von ansozialisiertem Verhalten gesprochen hast und das natürlich, ich glaube, das ist ja auch ein großes Missverständnis. Niemand, ich glaube, keine Feministin will einem Mann unterstellen, dass er essentiell im Kern ein Arschloch ist, dass ich
ausgreife. Außer Alice Schwarzer vielleicht, aber...
ja, stimmt, stimmt. Da hast du vollkommen recht. Es gibt Stränge des Feminismus, die das wollen.
Muss man einfach sagen, es gibt wirklich leider schiefe Ausläufer des Feminismus, die ja einfach nicht witzig sind und die sowas behaupten, aber ich glaube, zu denen zählen wir uns einfach nicht mehr. Nee,
genau. Deswegen bin ich hier auch mal davon ausgegangen, dass wir uns da einfach einig sind. Aber das stimmt natürlich, die Stränge gibt's. Und aber sagen wir mal, große Teile des Feminismus denken ja nicht in Essenzen, weil Frauen ja auch nicht essentiell gedacht werden wollen. Das ist nun mal deine Natur. Du bist nun mal so, wie du bist. Und deswegen kann man das dem Mann ja auch nicht unterstellen. Also es geht natürlich ja immer so, seit Judith Butler und so, immer von der Sozialisierung aus. Und diese Bilder, die wir aber eben haben und vielleicht auch durch Begriffe weiter stärken, selber auch aktiv mitstärken, indem wir Begriffe wie Männer sind halt so und so oder das Patriarchat oder sowas verwenden, das ist ja immer so eine doppelseitige Sache, dass diese Stereotype sind ja, und das wissen wir alle, das sind nur Stereotype und trotzdem sind die ja unglaublich mächtig. Und ich glaube, was mich noch interessiert jetzt im Sinne von Raumgestaltung, Verkehrsgestaltung, ist, wie durch Gestaltung eigentlich solche Stereotype erst produziert werden. Und oder ja manchmal richtig geradezu designt werden. Zum Beispiel ist es geschichtlich so, dass in Amerika nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als die ganzen Veteranen zurückkamen aus dem Krieg, man sich fragen musste, erstmal, wie kriegen wir die Frauen aus diesen Positionen, aus den Jobs wieder weg, die sie stellvertretend eingenommen hatten? Und zweitens, wo leben diese Leute jetzt? Was ist eigentlich der Entwurf unserer Gesellschaft für die Zukunft? Mhm. Und was wir so stark, glaube ich, mit Amerika verbinden, also diese Vorstädte, die ja auf schreckliche, klaustrophobische Weise ein Haus also nebeneinander produzieren, alle Häuser sehen gleich aus und es gibt lange Pendlerwege in die Stadt rein. Das war wirklich ein strategischer Plan, also ein Städtebauvorhaben, das nicht nur, und das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt, Häuser entworfen hat, Straßen entworfen hat und öffentliche Verkehrssysteme entworfen hat, sondern einen Typus entworfen hat. Die hat diese Planung hat den Typus Kleinfamilie entworfen. Ja. Und das ist dann später, glaube ich, relativ schwer wieder auseinander zu differenzieren, was ist jetzt eigentlich eine Reaktion auf ein Bedürfnis, alle wollen rausziehen, dann müssen wir mehr Häuser bauen, und was ist eigentlich der Effekt dieser Bauvorhaben? Und ich glaube, über diese Stereotypen produzierende, dieser Aspekt des Designs, der Städteplanung und so weiter, das ist ganz wichtig, das immer im Auge zu halten, dass es diese Typen nicht einfach gibt. Mhm. Man macht die.
Mhm. Absolut. Und ich glaube, das ist ein sich gegenseitig verstärkendes, zwei sich gegenseitig verstärkende Prozesse. Einerseits gibt es das Familien- und Geschlechtermodell, und dafür werden die Städte gebaut, und die Städte werden so gebaut und zementieren das dann eben. Ne? Also die Frauen sind dann eben gefangen in ihren Vorstädten so, und ja, wir haben eben, oder wir haben autozentrierte Städte gebaut, statt menschenzentrierte Städte, weil eben Sorgewege vergessen worden sind und noch die Pendlerwege berücksichtigt worden sind. Also es ist eigentlich sich ein gegenseitig bestärkendes Modell und kein Huhn-Ei-Problem, Henne-Ei-Problem, sondern eigentlich klar ein sich gegenseitig verstärkendes.
Ja, genau.
Und deswegen muss auch beides eigentlich bearbeitet werden. Und gerade Städte, die wirken halt so, ja, in Stein gemeißelt, als könnte man das so nicht mehr ändern. Und gleichzeitig, um mal so ein bisschen auf die visionäre oder auch positive Seite zu kommen, sind sie eben doch veränderbar. Genauso wie Geschlechterrollen auch veränderbar sind. Das finde ich jetzt in Corona-Zeiten, was da passiert ist, extrem inspirierend. Hier wurde jahrelang über eine Verbesserung der Fahrradinfrastruktur gesprochen in Berlin. Wir haben dieses total erfolgreiche Fahrradvolksbegehren gehabt. In der Praxis ist doch recht wenig passiert. Und jetzt, zack, mit Corona, vor allen Dingen einige Vorreiterbezirke wie in Kreuzberg, haben zack Autospuren einfach weggenommen. Ja, wie ich es vorhin beschrieben habe, den Autos muss der Platz weggenommen werden. Fahrradwege werden hingebaut und es werden damit neue Realitäten geschaffen. Und zwar relativ schnell. Ja. Bestimmte Straßen sind am Sonntag jetzt wie Spielstraßen. Da dürfen überhaupt gar keine Autos rein. Ja, das wäre vor einem Jahr noch undenkbar gewesen. Also das, was wir vermeintlich in Stein gemeißelt haben, ist dann doch auch wieder veränderbar und relativ schnell veränderbar. Auch die Art und Weise, wie wir jetzt öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Mit dem Wissen, was wir haben, wer damit fährt, für welche Zwecke damit wohin gefahren wird, könnten diese auch eigentlich relativ schnell und kostengünstig auch verbessert werden. Und das wiederum gibt mir dann wieder Hoffnung, weil Geschlechter- und Familienmodelle sind im Wandel, haben sich schon lange verändert und die Stadt muss es dann eben entsprechend auch tun. Und ja, das kann sich dann auch wieder gegenseitig verstärken. Ein anderes Beispiel dafür wäre, in Barcelona sind diese Superblocks gebaut worden, die Superias, um vor allen Dingen auch mehr Begegnungsräume und den Stellenwert von Sorgearbeit auch sichtbarer zu machen. Und das ist ein toller Effekt. Ja? Wenn wir also Raum haben, wo Menschen sich begegnen können, wo Sorgearbeit sichtbarer wird, wo Menschen sich unterstützen können, dann haben wir da auch wieder mehr Anerkennung, weil das eben nicht hinter Vorstadtwänden passiert und damit seine keine Bedeutung erfährt, sondern es eben sichtbar in der Nachbarschaft geschieht.
Ja, ja, aber ich glaube, dieser nachbarschaftliche Aspekt, der ist total wichtig und der schafft, glaube ich, auch, der schafft nämlich, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Sicherheit, der schafft auch Sicherheiten, die gar nicht so eingeplant werden müssen als, das ist jetzt nur eine Zone, in der sich nur Frauen aufhalten dürfen zum Beispiel. Ich erinnere mich daran, dass in New York gab es ja irgendwann auch so große Umstrukturierungsbestrebungen, wo, leider habe ich gerade den Vornamen vergessen, aber Moses ist, glaube ich, sein Nachname, so ein Städteplaner, eigentlich New York zur autogerechten Stadt gemacht hat. Und die Hauptaktivistin aus so einer nachbarschaftlichen Gruppe heraus, die sich dagegen engagiert hat und dagegen gelehnt hat, war Jane Jacobs. Und die hat diesen Begriff geprägt, Eyes on the Street. Also sozusagen, wenn viel los ist auf einer Straße, wenn es für viele oder in einer Gemeinschaft, wenn es für viele verschiedene Aktivitäten genutzt wird, also nicht zugewiesene Zonen für hier arbeitest du, hier lebst du, sondern wenn sich alles mischt, dann ist eigentlich immer jemand wach und es sind immer genug Leute auf der Straße und dann fühlt sich auch niemand unsicher, weil eigentlich sozusagen der Gedanke von CCTV-Kameras oder Überwachungskameras nur viel besser. Ja. Also, wenn die Straße belebt ist, dann fühlt man sich auch sicher und dann und dazu gehört aber eben und weil wir jetzt über Gestaltung geredet haben, das ist, man muss dann Platz machen in der Gestaltung für ein Element, das man nicht kontrollieren kann. Und ich glaube, das geht oft gegen den gestalterischen Impuls, weil der eigentlich oft auf dem Reißbrett entwerfen will, hier also vorab bestimmen will, wie sich die Leute verhalten. Ja. Und das ist aber nicht vorauszusehen. Und wenn es zu rigide durchgesetzt wird, dann führt es ja eigentlich immer, historisch sieht man das, zu Ghettoisierung und den schrecklichsten Vernachlässigungen.
Letztendlich geht es darum, multifunktionale Räume zu schaffen. Ne? Also den Räumen nicht nur eine Funktion zu geben, sondern mehrere Funktionen zu geben. Also das habe ich in der Form auf jeden Fall auch schon mal gehört. Ich finde das interessant, was du da von der Jane Jacobs erzählst. Und es greift vor allen Dingen auch wiederum das Argument auf, zu sagen, wir wollen eben StadtplanerInnen haben, oder Stadtplaner muss man eigentlich sagen, in dem Fall muss man wirklich nicht gender, Stadtplaner haben Bereiche auf dem Reißbrett entworfen, zum Einkaufen, zum Leben, zum Arbeiten. Also eine monofunktionale und eindimensionale Planung einer Stadt. Und die Stadt der kurzen Wege ist genau das Gegenteil. Du kannst nämlich ganz viel in der Nachbarschaft machen oder kannst alles in der Nachbarschaft. Du musst deinen Kiez fast gar nicht mehr verlassen. Kannst Wege miteinander verbinden. Das sind auch viel mehr die Wege, wie sie Frauen dann eben auch machen, mit verschiedenen Zwecken und so weiter. Und das sind eben, ja, ganz kurze Wege, viele kurze Wege in der Nachbarschaft und nicht diese eindimensionalen Wege. Und es gibt damit dann auch keine Durchfahrtsstraßen mehr, die unsicher werden, weil sie nur noch Durchfahrtsstraßen sind. Und ich glaube, da sind wir dann wieder bei Jane Jacobs.
Ja, genau. Ja, ja. Robert Moses hieß er jetzt.
Robert Moses.
Und der ist auch unter anderem deswegen bekannt geworden, weil...
wollen wir hier doch nicht den einen Mann, den wir hier mit in die Sendung nehmen,
noch den Namen etwa vergessen.
Das macht man dann nicht.
Ich glaube, der ist auch deswegen, der ist ja sehr berühmt und ist unter anderem deswegen aber auch in die Technikethik eigentlich eingegangen, als Negativbeispiel dafür. Also in der Technikethik ist eine lange Frage, ist sozusagen ein Objekt, ein Werkzeug, ist es in sich schlecht, böse, mhm, oder macht erst der Gebrauch das Böse? Mhm. Also sozusagen ist die Waffe, ist sozusagen erst, wenn ein Mörder die Waffe aufgreift und jemanden damit erschießt, ist das erst die böse Handlung oder steckt es in dem Objekt schon drin? Und das war eine lange Debatte, lange hat man gesagt, nee, es ist der Gebrauch. Und das hat sich aber irgendwann geändert. Und jetzt würde man sagen, nee, das ist schon da, also ein Design ist schon auch verantwortlich für die Objekte, die es hervorbringt. Und das eine
ist doch auch dafür gemacht zu schießen. Töten.
Genau, ja. Aber wenn es niemand theoretisch, steht ja nicht drauf, schieße, aber es ist auf jeden Fall eine ethische Frage, die mal so und mal so beantwortet wird. Und Robert Moses ist in die Geschichte eingegangen als Beispiel dafür, dass Haltungen gebaut oder produziert werden können. Und zwar, weil er in New York auf sein Bestreben hin die Brücken, die oder die Unterführung, also wenn man von, ich noch mal von vorne anfange, wenn man in New York lebt und an den Strand will, mhm, nach Long Island, da muss man mit dem Auto fahren. Mhm. Und Robert Moses hat all das neu gestaltet. Und die Brücken, die aber zu diesen Stränden führen, sind so niedrig gebaut, dass öffentliche Busse nicht durchpassen. Und ich glaube, die Geschichte ist noch mal in der Realität noch mal ein bisschen komplizierter, als ich sie jetzt vereinfacht darstelle. Mhm. Es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, aber es war alles gar nicht so einfach. Aber trotzdem als Beispiel ist es, glaube ich, sehr, sehr gut zu verwenden. Weil wenn öffentliche Busse nicht durchpassen, dann können keine armen Leute, die sich kein Auto leisten können, überhaupt erst zu diesem Strand hin. Mhm. Und das heißt, das Klientel, sagen wir, oder das Milieu, das sich dann dort aufhält, oder die Menschen, die den Strand nutzen können, sind dann einfach alle von einer gewissen Herkunft. Sind
einfach sehr homogen, ja.
Einfach sehr homogen.
Aber das ist auch weltweit so, ne? Also überproportional Frauen, weiblich gelesene Personen nutzen öffentliche Verkehrsmittel und natürlich überproportional Menschen mit geringem Einkommen, und das eben in vielen Ländern, eben auch die schwarzen Menschen, gerade in den USA ist ein gutes Beispiel, wird vorrangig eben von schwarzen Frauen benutzt. Ja, die hält man dann in dem Fall fern von den schönen Stränden.
Genau.
Ja. Ja. Es ist wirklich, es ist wirklich zum Schreien. Also,
ja, also von Neutralität kann keine Rede sein.
Nee, absolut nicht. Also bei keinem Design, auch bei einem Auto muss ich, also, und bei den Straßen, die dafür notwendig sind, das ist doch das raumgreifende Element und das umweltzerstörerische Element, was damit verbunden ist, das kann doch nicht negiert werden. Also allein, dass dieses Auto 23 Stunden am Tag rumsteht, ja, und Platz nimmt, der Energieverbrauch, die Art und Weise, wie die fossilen Rohstoffe für die Produktion des Autos, aber auch für die Inbetriebnahme des Autos irgendwie hergestellt werden müssen, das ist so eine lange Kette von Ungerechtigkeiten und von Ausbeutung, die kann man doch dabei nicht übersehen und sagen, oh, ich will ja nur bequem zur Arbeit fahren. Ja?
Ja.
Womit ich jetzt wiederum nicht die Einzelperson verantwortlich machen möchte, die das Auto wählt. Weil das Perfide ist ja auch, dass das System so gebaut ist, dass es im Moment meistens noch am bequemsten ist, das Auto zu nehmen, für die Menschen, die sich leisten können. Aber wir werden eben zu Autofahrern gemacht, ne? Und zu Autofahrerinnen auch, auf jeden Fall.
Genau, du bist ja auch aktivistisch aktiv gegen Autos. Ich kann ein YouTube-Video empfehlen, wo du den Chef von den VW-Chef argumentativ zerstückelst. Das werde ich in die Shownotes reinschreiben. Und jetzt als Aktivistin nimmt man ja auch nochmal auf eine andere Weise Raum ein und stellt sich in den Raum, und du hast das aber unter einem Pseudonym gemacht, ne? Deine aktivistische Tätigkeit, da läuft das unter Tina Willow.
Ja.
Kannst du was dazu sagen, warum du dieses Pseudonym gewählt hast, oder warum du, beziehungsweise meine Frage ist, glaube ich, wenn du diesen Raum wählst, dich als Aktivistin ja noch mal anders im Raum zu positionieren, wieso hat das was damit zu tun, dass du dieses Pseudonym wählst?
Also in dem konkreten Fall, wir haben im letzten Jahr die internationale Automobilausstellung blockiert, weil sie für uns in der Klimagerechtigkeitsbewegung ein Symbolort ist für eben eine Verkehrspolitik von gestern, für eine Verkehrsindustrie von gestern, wo eben immer größere und dickere Autos präsentiert werden, wo das gefeiert wird, dass Leute sich irgendwie alle 2 Jahre ein neues Auto vor die Tür stellen oder der Trend zum Zweit- und zum Drittwagen geht und so weiter und so fort. Und wir eben ein starkes Zeichen setzen wollten, dass Klimagerechtigkeit auch hier vor Ort beginnt und unser Verkehrssystem einfach von vorgestern ist. Also 20% der globalen Treibhausgase, der deutschen Treibhausgasemissionen kommen aus dem Verkehrssektor und davon 96% dem Straßenverkehr zugeordnet. Und deswegen haben wir diese Aktion gemacht und wir haben eben immer eher sichtbare Sprecherinnen und ich war eben die Sprecherin dieser Kampagne. Ich hatte die zusammen mit Genossen und Genossen quasi ins Leben gerufen, diese Kampagne, und bin dann deren Sprecherin geworden. Und aus anderen Kampagnen und Sprecherinnenpositionen hatte ich schon die Erfahrung gemacht, dass man sehr persönlich angegriffen werden kann. Man macht sich angreifbar. Medien lieben personalisierte Geschichten, sind dann an der Person interessiert, sind dann an einer jungen, starken Frau interessiert, rücken sie in den Vordergrund, was unsere Kampagne total nutzt und wichtig ist, was aber die Person angreifbar macht. Und insofern musste ich mich als Person schützen, um nicht so sehr als Jana sichtbar zu sein, sondern eben als die, ja, fast schon Kunstfigur, als die Aktivistin Tina Velo. Und ein ganz anderer banaler Grund ist natürlich auch, dass ich öffentlich zu illegalen Aktionen aufgerufen habe und das auch nach wie vor für richtig halte. Wir haben ja letztendlich nur eine Besetzung gemacht. Also wir haben eben die internationale Automobilausstellung mit dann letztendlich 1000 Aktivisten und Aktivistinnen blockiert. Sehr erfolgreich. Was wir vor allen Dingen aber auch geschafft haben, ist durch die Blockade und durch die Ankündigung der Blockade im Vorfeld den Diskurs wirklich auch voranzuschieben und dann solche Begegnungen zu haben mit dem Volkswagen-Chef und mit dem einfach mal 1:1 zu sprechen, der sich gerne in den Medien immer als Öko-Vorreiter dargestellt hat. Absurd, als Vorstand eines Unternehmens, was für 1% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, was ihr Geld daran verdient, immer größere Autos zu verkaufen, in Brüssel dafür kämpft, dass die Flottengrenzwerte bloß nicht heruntergesetzt werden, bestens vernetzt ist mit der mächtigen Politik, der setzt sich halt regelmäßig irgendwie ins Fernsehen und sagt, der Klimawandel würde ihm am Herzen liegen, ich hätte nicht mehr kotzen können. Ich glaube, das merkt man mir in dem Gespräch auch immer wieder an.
Definitiv.
Weil ich den Typen wirklich für einen Verbrecher halte und auch den Volkswagen-Konzern nach wie vor für einen Verbrecher halte. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Geschichte dazu. Und dieser Name der Tina Velo hat mir eben den Raum gegeben, eben nur die Aktivistin zu sein und alles andere musste erstmal keine Rolle spielen.
Ja, weil man könnte ja sagen, also genau auf die gleiche Weise wie es so eine Unsicherheitserzählung gibt im öffentlichen Raum, im physischen Raum, gibt es natürlich die Unsicherheitserzählung oder die Drohung, sagen wir mal lieber, für Frauen im digitalen Raum ganz genauso. Und eigentlich hätte ich dich auch nicht fragen müssen, warum du dieses Pseudonym gewählt hast, weil es mir total klar ist, weil wir alle wissen, dass jede Frau, die sich öffentlich feministisch in der Bandbreite äußert, die irgendwer mitkriegt, dass sie einen Shitstorm zu erwarten hat, der dann kommt.
Und wie krass das eigentlich ist, ne? Also ich meine, wir leben im Jahr 2020. Ja. Meinungsfreiheit ist jetzt nicht irgendwie von erst vorgestern erfunden worden. Genau. Aber Frauen, die sich öffentlich äußern, müssen mit sowas rechnen.
Ja. Also ich. Es ist fast ein Automatismus. Und hier gibt es halt diese interessante Parallele, dass der Gegendruck, der kommt, oder diese Aggression, die kommt, ja wieder die Vergewaltigungsandrohung ist, in den allermeisten Fällen. Also Vergewaltigungsandrohungen und Todesdrohungen.
Die ich ganz konkret bekommen habe.
Ja, also. Und viele Frauen kriegen. Es ist immer auf dieser sehr stark körperlichen Ebene. Mhm. Also es wird nicht auf Argumente eingegangen. Es wird aber auch selbst Männer, auf deren Argumente nicht eingegangen wird, die öffentlich kritisiert werden, die werden aber nicht auf dieser körperlichen Ebene bedroht. Und das ist was einfach Frauen anziehen. Und ich glaube, hier gibt es einfach, weil wir jetzt davon sprechen müssen, dass der digitale Raum auch ein öffentlicher Raum ist. Und wir hatten diese Vergewaltigungsandrohung und diese Unsicherheitserzählung, da haben wir vorhin drüber gesprochen, im physischen Raum. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach die Spiegelung im digitalen Raum. Da
ja,
geht es einfach
weiter. Spannend. Diesen Verbindung habe ich noch gar nicht gemacht, aber ist ja eigentlich total offensichtlich. Ja. Die Worte, die ich immer benutzt habe, war die Hassmails und Kommentare, die ich bekommen habe, bezogen sich alle auf mein Frausein. Ja? Also in irgendeiner Form, ob es dann eben die Mord- und Vergewaltigungsdrohungen waren oder Beleidigungen, wie hässlich ich sei. Also es war immer irgendwie was Äußerliches und es hat immer sehr, sehr direkt was mit meinem Frausein zu tun. Und das ist schon etwas, wo man denkt so, wow, wo steht unsere Gesellschaft eigentlich, dass das... Und ich habe kein einziges inhaltliches Streitargument bekommen. Ich finde es voll okay, wenn Leute sagen, boah, ich finde, du bist ganz schön radikal, gehst ganz schön weit oder warst irgendwie nicht so nett zum Volkswagen-Chef, ich mag den eigentlich ganz gerne. Das hätte man mir ja alles sagen können. Ja. Ich streite mich sehr gerne politisch und inhaltlich. Aber auf der Ebene, was soll ich denn dazu sagen? Was soll ich denn dazu sagen, wenn jemand sagt, ich gehöre vergewaltigt? Also es ist einfach so...
Aber ich glaube, die erwarten keine Antwort. Also ich glaube, das ist keine Bitte um Dialog.
Nein. Ja, also ich habe auch tatsächlich auf die allermeisten Dinge, also ich habe erstmal praktisch nichts gelesen. Ich habe mich eben auch aufgrund von Erfahrungswerten sehr gut geschützt, also vor allen Dingen im Social-Media-Bereich nichts gelesen. Die Mails, die ich bekommen habe, auch sehr schnell abgeschottet und abgeschirmt. Das ist, glaube ich, so das eine. Und ich habe auch praktisch nichts beantwortet. Ja, das stimmt schon. Die sind nicht an Dialog interessiert. Und ich glaube, das ist auch das Perfide am digitalen Raum, dass eben Menschen aus einer vermeintlichen Anonymität heraus agieren. Ne?
Und es kommt in der Verpackung von Dialog.
Ja, genau. Es kommt in der Verpackung von Dialog. Ich finde es gut, dass wir in den letzten Jahren immer mehr auch öffentliche Debatte dazu haben, auch diese Dinge strafbar zu machen. Und ich habe auch große Unterstützung bekommen von dem Verein Hate Aid, der eben diese ganzen Kommentare und so weiter liest, um zu gucken, was davon auch rechtlich verfolgbar ist, weil ich das sehr, sehr, sehr wichtig finde, dass diese Leute, sei es durch eine Geldstrafe und sei es durch Verfahren, gezeigt bekommen, das ist nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt, wahllos Leute zu beleidigen und Gewalt anzudrohen. Mhm. Das ist nicht Teil der Meinungsfreiheit. Und im digitalen wie im physischen Raum müssen wir an den Punkt kommen, dass Frauen das nicht selbstverständlich erwarten müssen, ja, wie du das jetzt getan hast. Ne? Weil das ist auch wieder ein urdemokratisches Problem, weil meine natürliche Reaktion darauf ist, ehrlich gesagt, zu sagen, ich mache sowas nie wieder. Also warum soll ich mir den Stress geben? Ja? Ich muss meine Familie schützen. Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, es gibt leider viel zu viele Frauen und viel zu viele People of Color, die sich aufgrund von solchen Strukturen tatsächlich zurückdrängen lassen. Aber eigentlich muss es heißen, nee, weitermachen. Und,
ja, aber das ist genau wie, als wir vorhin darüber gesprochen haben, Wie man sich gegen Stereotype wehrt, als ich kurz gemeint habe, dass ich irgendwas in mir aufjault, wenn ich denke, es machen doch gar nicht nur Frauenhausarbeit. Und du meintest, ja, aber sich als Einzelne dagegen aufzulehnen, da kommt irgendwann das Burnout. Mhm. Und ich glaube, in diesen aktivistischen Fragen ist es ganz ähnlich. Natürlich kannst du weitermachen. Und irgendwann gibt ja viele Beispiele von Frauen, die es jahrelang gemacht haben. Mhm. Und sich dann irgendwann in Erschöpfung zurückziehen eigentlich.
Ja, total.
Mich interessiert
und dann wieder unsichtbar sind.
Genau. Und dann wieder in die Unsichtbarkeit gehen. Und dann nochmal, und die dann wahrscheinlich besonders schützen. Mhm. Ich finde, dieser öffentliche Raum, der das Digitale ist, ich glaube, dass, oder diese Attacken, die du jetzt erfahren hast und andere erfahren haben, die so auf diese körperliche Ebene gehen, und wahrscheinlich sind viele beleidigende Schimpfworte gefallen, wie Schlampe und Nutte und sowas.
Klar.
Kann ich mir gut vorstellen. Sowas ist ja auch schon in der Sprache drin, wenn man sich überlegt, dass Public Woman, also eine öffentliche Frau, im Englischen eigentlich immer bedeutet hat, dass es einfach eine Hure ist.
Ach krass.
Und Public Man natürlich nicht. Ein Public Man ist jemand, der irgendwie der, weiß ich nicht, der Kosmopolit, der in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Ein Public Woman, ist eine, warum sollte sich eine Frau alleine in der Öffentlichkeit zeigen? Das hat natürlich historische Gründe, dann muss es ja eine Nutte sein. Und, abgesehen davon, dass Nutte kein Schimpfwort sein sollte, wird es ja als Schimpfwort verwendet. Und diese verbalen Attacken oder schriftlichen Attacken, die du jetzt im digitalen Raum hast, die gehen, glaube ich, es ist einfach die Verlängerung im Digitalen von genau dieser Frage. Aber das wird ja sprachlich transportiert.
Mhm. Ja, das ist auch echt nochmal spannend. Das zeigt auch nochmal, wie sehr so ein Wahlrecht zum Beispiel oder das Recht auch sich als politisch zu beteiligen einfach noch relativ wenig wert ist, wenn nicht eben auch die Gesellschaftsstrukturen dafür bereit sind, auch eine Frau auf Augenhöhe auch wahrzunehmen, ne? Sondern irgendwie da immer noch diese Konnotationen da auch mit drin sind. Das ist echt gruselig eigentlich.
Wie hast du das jetzt erfahren? Also mit dem VW-Chef zu sprechen, hast du das Gefühl, dass du als Frau eher oder weniger ernst genommen wirst in deiner Rolle? Also hattest du das Gefühl, dein Geschlecht hat da auch eine Rolle gespielt jetzt in dieser Diskussion?
Immer. Also das ist ja das Ding, das Geschlecht spielt immer eine Rolle. in der Rolle als Tina Boilio würde ich sagen, es kam auf die Gesprächspartner und Partnerinnen an. Als Aktivistin muss ich sagen, dass ich viel Sexismus auch in der Journalismuswelt erfahren habe, einfach weil Journalismus im Allgemeinen, aber vor allen Dingen auch so ein Aktionsjournalismus sehr stark auch von Männern dominiert ist. Und die haben mich als junge Frau sehr oft nicht ernst genommen. Ne? Das war auch schon, als ich für Ende Gelände gesprochen habe, die Kampagne gegen Braunkohle. Also es sind einfach richtig krasse Mackertypen. Kann man jetzt einfach mal so klar benennen. Es sind sehr oft krasse Mackertypen, die einen nicht ernst nehmen. Und gleichzeitig, das habe ich vorhin schon so ein bisschen erwähnt, ist der Fakt, als junge Frau aktiv zu sein, auch ein Vorteil, weil es eben eine bestimmte Medienaufmerksamkeit bedient und eine Neugierde und auch im Moment ein gewünschtes Stereotyp auch bedient. Ja? Also ich will mich jetzt nicht komplett mit denen gleichsetzen, ne? Aber eine Greta Thunberg und eine Luisa Neubauer funktionieren auch, weil sie junge Frauen sind, ja? Und junge Mädchen sind. Und das ist eben spannend und neu. Und ich glaube, dass ich definitiv auch da einen großen Teil der Aufmerksamkeit bekommen habe, weil die Medien eben auch gerne personalisieren. Ich habe immer betont, ich bin die Sprecherin eines Bündnisses, einer großen Kampagne von vielen Aktivisten und Aktivistinnen, die sich hier engagieren. Es geht nicht um mich, aber die Medien machen das eben dann ganz gerne daraus. Deswegen, es war auch ein Vorteil. Und was GesprächspartnerInnen angeht, ich muss sagen, der Volkswagen-Chef, der ist ja an sich auch ein sympathischer Typ. Das muss man ihm einfach auch lassen. Ich hatte schon das Gefühl, dass das ein Gespräch auf Augenhöhe war. Aber es gab zum Beispiel Gesprächspartner in dieser grässlichen ZDF-Sendung Maybrit Illner, wo ich eben neben so einem vermeintlichen Autopapst und dem Ministerpräsidenten von Sachsen, dem Tillich saß, so heißt er, glaube ich. Jetzt auch nicht so mit Namen. Die mich wahnsinnig von oben herab behandelt haben. Ne? Und die keinen klassischen Sexismus so durch Sprache haben durchscheinen lassen, aber die mich so, hier das kleine Mädchen, ja. So wie Merz, die Luisa Neubauer auch letztens in dieser Sendung einfach so wahnsinnig von oben herab behandelt hat und dafür auch extrem viel Shitstorm bekommen hat, weil auch einfach, das ist nicht mehr zeitgemäß.
Ja. Hast du noch was auf dem Herzen, auf dem Schirm, was wir noch nicht angesprochen haben, was du gerne noch einbringen würdest?
Ich will dir noch erzählen, wie ich hergekommen bin. Das ist nämlich ganz aufregend für mich.
Ja, aber ich muss sagen, ich saß ja draußen und habe auf dich gewartet und dachte, das habe ich dir vorhin schon erzählt,
ja.
Dachte, wie kommt die wohl? Kannten uns ja nicht. Kommt die mit dem Auto? Ach nein, die kommt natürlich nicht mit dem Auto. Und dann kamst du mit deinem Fahrrad an, mit deinem kleinen Kind auf dem...
Genau. Mein Kind ist noch sehr jung, muss man dazu wissen. Die ist gerade 12 Wochen alt. Die kann also noch lange, lange nicht sitzen. Und die normale Transportmöglichkeit mit so einem Kind wäre ein Kinderwagen. Und man kann so ein Kind auch in der Trage transportieren. Aber das hat tatsächlich, seitdem ich Mutter bin, meine Mobilität ist nochmal jetzt auf den Kopf gestellt. Alles, was ich vorher theoretisch schon beschrieben habe, ist für mich jetzt Praxis. Und die Frage, wie ich mich durch die Stadt bewege, ist jetzt einfach eine ganz andere. Ich habe ständig irgendwie Einkäufe und Baby-Stuff und halt das Baby dabei und irgendwie muss alles sicher sein. Und es fängt echt an, zum Problem zu werden. Ne? Also so banale Dinge wie der Bordstein, der zu hoch ist, die fehlenden Aufzüge bei U-Bahnen. Also ich wohne an einem U-Bahnhof, wo es keinen Aufzug gibt. Das ist einfach, gelinde gesagt, scheiße. So, und dann stellt sich die Frage für mich, wie kann ich mich eigentlich in der Stadt bewegen? Plus, persönlich muss ich einfach sagen, ich laufe einfach total ungern und ich liebe Fahrradfahren. Und ich habe jetzt nach langer Recherche mir mir einen Aufbau fürs Fahrrad besorgt, in den ein Maxi-Cosi reinpasst. Für alle, die es nicht wissen, Maxi-Cosi ist so ein Plastikgestell, das halt normalerweise in Autos reinkommt. Das ist ziemlich sicher für Babys, die vor allen Dingen noch nicht sitzen können. Und das kommt jetzt auf mein Fahrrad und tada, ich kann seit ein paar Tagen Fahrrad fahren.
Du bist
und
wieder mobil.
Ich bin wieder mobil, ist richtig cool. Das ist für mich auch ein Raum zurücknehmen. Also durch die Mutterschaft bin ich quasi erstmal extrem eingeschränkt in meiner Mobilität und meine Bedürfnisse haben sich total verändert und ich habe sie mir jetzt eben durch diesen Fahrradsitz und den Maxi-Cosi auf meinem Fahrrad ein Stück weit zurück erobert und es ist ganz, ganz toll. Meine Tochter findet es auch super. Die hat entweder Spaß oder schläft ein. Also es ist echt fantastisch und gleichzeitig fahre ich durch die Stadt und kriege so viel staunende Blicke dafür. Vor allen Dingen Frauen fragen mich so, oh wow, was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen und ist ja cool. Also es gibt offensichtlich auch einen Bedarf danach, ja, weil ich kann gar nicht wirklich Auto fahren. Also ich habe einen Führerschein, aber so, ich habe auch kein Auto. Wie zur Hölle soll ich mein Kind transportieren? Das ist eine entscheidende Frage und ich bin ja nun wirklich nicht die einzige Mutti in der Stadt. Ja,
ja, das ist eine total entscheidende Frage und da auch wieder natürlich ein totales Politikum, weil diese ganze klassische Zweiteilung, an der sich die feministische Kritik natürlich seit 100 Jahren aufhängt zwischen privater Sphäre und also dem Zuhause und dem öffentlichen Raum, mit so einer Mutterschaft natürlich nochmal ganz anders gedacht werden muss, weil wenn du keine gestalteten Möglichkeiten findest, dich mit deinem Kind im öffentlichen Raum frei zu bewegen, dann wird diese sowieso schon implizierte Erzählung, Frauen gehören mit den Kindern nach Hause, irgendwie durchgesetzt, durch Verhinderung.
Ich bleib dann halt zu Hause. Ja, genau. Wenn ich einen Termin im Prenzlauer Berg habe, sage ich halt, sorry, komme ich nicht hin. So, da muss ich den absagen, ist doch scheiße. Also, und ich merke jetzt auch nochmal, gerade in dieser ganzen Debatte um sich Radwege und so weiter, ich bin halt selber auch eigentlich so eine Rambo-Radfahrerin. Ne? Also ich bin da irgendwie recht brachial und zack, zack, zack und beschimpf alle und keine Ahnung, trage aber auch einen Helm und so. So, jetzt habe ich da so ein Baby auf meinem Fahrrad. Ich kann halt nicht mehr auf die gleiche Art und Weise fahren. Und ich merke, wie ich auch da viel mehr darauf angewiesen bin, dass es richtig gute Radwege gibt, die sicher sind. Ich will so einen Poller, weißt du, der das den abtrennt. Ich will nicht einfach nur so einen ruckeligen, abgetrennten, rot bemalten Streifen. Es ist so, das Bedürfnis hat sich geändert, das Sicherheitsbedürfnis hat sich verändert. Und ich merke, die Stadt, so wie sie gebaut ist und die für mich vorher als irgendwie junge, fitte Single-Frau okay waren, sind jetzt richtig unzureichend. So schnell kann sich's ändern und es dauert nicht mehr lange. Dann ist man alt, dann hat man auch schon wieder irgendwie
andere Bedürfnisse.
Ja, genau. Oder ja. Ich breche mir ein Bein oder dauerhaft irgendwas am Rücken und muss im Rollstuhl fahren. Zack, ändert sich die Perspektive.
Ja.
Und das ist für mich auch Feminismus. Nicht immer nur vom eigenen auszugehen, sondern eigentlich schon diese alle potenziellen anderen Identitäten, die ich einnehmen kann. Und selbst wenn ich sie nicht einnehmen kann, mitzudenken. Ja, und zu sagen, ach Mensch, es gibt ja auch Menschen, die brauchen noch was anderes. Wie schwer ist es, Bordsteine flach zu gestalten? Wie schwer ist es, gute Fahrradwege zu machen? Wie schwer ist es, gut beleuchtete Tunnel, ein tolles ÖPNV-Netz und so weiter zu gestalten? Dann habe ich alle mitgedacht. Darum geht's.
Schönes Schlusswort.
Ja, schön.
Vielen, vielen Dank, Jana.
Danke dir. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Voll gut.